Heute möchte ich mit euch ein paar Fragen besprechen oder ein paar Fragen habe ich mitgebracht, über die wir gemeinsam nachdenken können zu Beginn. Und machen wir erstmal die erste. Wer ist für dich eine mächtige Person? Christus. Mhm. Ja, also ihr dürft gerne auch reinrufen oder das sagen, aber einfach vor allen Dingen drüber nachdenken. Wenn ihr an mächtige Personen denkt, wer ist für euch eine mächtige Person? Von wem erwartest du Hilfe? Gut, und die dritte, wer gibt dir Sicherheit? Wir leben ja heute in einer Zeit, wo viele vielleicht unsicher geworden sind, wie es in der Zukunft wird und viele offene Fragen auch manchmal sind. Und ich meine, als Student hat man vielleicht auch Fragen, wenn man nicht weiß, was man nach dem Studium machen soll, ob man jetzt nach dem Bachelor noch einen Master machen soll oder was gerade dran steht. Unsere Tochter Daniela überlegt das gerade, die hat ja nächsten Sommer ist sie fertig und dann überlegt sie, was soll eigentlich ich in meinem Leben dann mal machen? Und wir kommen zu Jesus. Genau, wer ist Jesus? Mal ganz allgemein gesprochen, wer ist Jesus oder Jesus Christus? Auch eine Frage zum Nachdenken. Der Sohn Gottes, der Erlöser. Da kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist Jesus Christus für dich? Da sehen wir einen Unterschied. Die eine Frage ist, wer ist er und wer ist er für uns? Ja, für mich, für dich. Und eine letzte Frage, genügt Jesus Christus? Genügt er für alles und für alle? Weil das ist heute, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage, die sich stellt oder die auch sich Menschen stellen oder vielleicht auch nicht stellen. Ja? Und eben denken, Jesus ist nicht genug. Und diese Frage ist gar nicht so nur aktuell, die ist auch uralt. Ja? Und zwar das Thema heute, die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus oder Jesus genügt, Jesus reicht. Und wie komme ich zu dem Thema? Einfach durch den Kolosserbrief, weil Paulus schreibt hier im ersten Kapitel, und das ist dann auch unser Text im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, die Verse 15 bis 23, weil diese Fragen haben sich die Kolosser gestellt. Also ist schon lange her. Und Paulus geht darauf in seinem Brief an die Kolosser ein. Und wir können einfach zusammen den Predigttext hier mal lesen. Da heißt es eben ab Vers 15, der Sohn, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz haben oder einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles. Auf der Erde, was auf der Erde und alles, was auf dem Himmel ist. Und jetzt kommen wir zu den Versen 21 bis 23. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ja, ich möchte kurz beten. Herr, das ist dein Wort. Danke, dass du uns das so klar sagst durch dein Wort, durch den Apostel Paulus. Und ich bitte dich, dass das jetzt dieses Wort wirklich uns verständlich, begreiflich wird, was das für uns bedeutet, was das auch für die anderen bedeutet und dass wir in der Tiefe verstehen und begreifen im Herzen, wer du bist und wer du für uns bist. Amen. Wenn man den Text verstehen will, dann muss man ein bisschen studieren, vielleicht den Hintergrund der Kolosser, weil die haben sich diese Fragen gestellt, die wir am Anfang gehört haben, und was sie für eine Weltanschauung, was sie für eine Weltsicht hatten. Und die war, das Problem der Kolosser, der Gemeinde dort, war, dass da Irrlehrer in die Gemeinde eingedrungen waren, die falsche Lehren verbreitet haben. Und das passte gut in die griechische Kultur. Und die Gläubigen sind geistlichen Mächten ausgeliefert und von der Gnade dieser Mächte abhängig. Und die Folge war Angst. Man musste diese Mächte beschwichtigen und besänftigen. Und wie machten die Kolosser das? Sie haben dann die Engel verehrt, sie haben Askese, also bestimmte Speisen nicht mehr gegessen, also, und sie haben bestimmte Tage als Festtage gefeiert und glaubten dadurch eben diese Mächte besänftigen oder beschwichtigen zu können. Diese falsche Lehre nennt der Paulus, so nannte man in der Philosophie, steht im Kapitel 2, aber eigentlich im Grunde, was dort Philosophie genannt wurde, das war jetzt nicht einfach irgendwie nur so ein großes Gedankengebäude, sondern es waren eigentlich okkulte Spekulationen und Praktiken. Und da gab es eben auch damals irgendwelche Schriften, irgendwelche Überlieferungen, die das eben dann den Leuten, auch irgendwelche Lehren und Lehrer, die das eben verbreiteten. Was hat das jetzt alles mit uns zu tun und uns heute zu sagen? Mir fällt gerade ein Beispiel ein, das ist interessant. Ich haben wir jetzt nicht erwähnt, auf der Geburtstagsfeier war auch mein Freund Tether, den ich jetzt schon seit 7 Jahren kenne. Und mit ihm habe ich eigentlich eine sehr gute persönliche Freundschaft. Wir sehen uns einmal die Woche. Und sie haben dieses Jahr angefangen, miteinander die Bibel zu lesen. Und er ist durchaus offen fürs Evangelium. Aber es ist interessant, dass er sich noch nicht diesem Gott anvertrauen kann, weil er dieses Vertrauen oder auch nicht wirklich erfasst hat, wer Jesus ist und wer Jesus für ihn ist. Und der ist super fit. Also er ist super sportlich, der ernährt sich sehr gesund. Und er ist auch, er fährt viel Fahrrad jeden Tag, er läuft, ja, er ist im Bergsteiger, also er geht gerne wandern, aber nicht nur wandern, sondern richtig Bergsteigen. Aber trotzdem, seine größte Angst ist und seine größte Sorge ist seine Gesundheit. Ja, dass irgendwann mal er nicht mehr so fit ist, wie er heute ist. Und er ist 35 so ungefähr. Ja, also er ist noch recht jung. Obwohl immer weniger Menschen in Spanien und ich denke auch hier in Deutschland an Gott glauben, sind sie aber dennoch nicht weniger religiös. Auf der anderen Seite. Und auch im christlichen Bereich wird nicht selten der Glaube an Gott mit der Verehrung anderer Mächte verbunden. Also eine Mischung, ein Synkretismus, wie wir es in Kolossee hatten durch die Irrlehrer in der Gemeinde. Zum Beispiel glauben viele Katholiken in Spanien, dass sie die Hilfe von Maria brauchen oder von den Heiligen. So ein Standardgebet zum Beispiel ist, Maria, führe mich zu deinem Sohn. Und der Papst hat kürzlich Ende Januar in einer Messe in Rom gesagt, wo die Madonna zu Hause ist, dringt der Teufel nicht ein, gewinnt nicht die Angst. Von Beginn an hätten Christen unter dem Mantel der Gottesmutter Schutz gesucht und er sagte dann, den christlichen Glauben ohne Maria leben zu wollen, sei gefährlich. Maria missachte nicht die Bittgebete der Menschen, sondern erhöre sie sofort. Und jetzt der heutige Papst, ja, reden von dem, sagte, die Christen sollten heute Maria zu sich in ihr Herz aufnehmen und sich jederzeit voll Vertrauen an die Gottesmutter wenden. In Guadalajara haben wir auch eine, bei uns heißt es in Spanien Virgen, Jungfrau, und jede Stadt hat ihre besondere und die haben auch ihren eigenen Namen. Und wir haben immer dann Anfang September ein Fest zu Ehren der Maria und sie ist die ewige Bürgermeisterin und sie ist die Schutzherrin der Stadt. Und jedes Jahr in dieser Festwoche zu ihren Ehren, da stehen dann, wenn dann die Statue von der einen Kirche zur nächsten getragen wird, dann erweisen ihnen 1000 Leute die Ehre und stehen da am Straßenrand und bringen ihr auch Blumenopfer. Sogar die Bezirksregierung und der Bürgermeister und das Parlament und die Vereine und alle möglichen bringen große Blumenopfer, wo man sich dann auch jeder Bürger daran beteiligen kann. Wenn wir aus dem christlichen Reich weggehen und wir gehen zum Beispiel mal zum Islam, wir haben ja hier im Kolosserbrief das Thema der Engel, der anderen Mächte, sichtbar oder unsichtbar. Und dort sind die Engel nicht nur irgendwelche himmlischen Wesen, sondern die Muslims glauben, dass die Engel ganz konkret in das tägliche Leben der Menschen eingreifen, zum Guten, aber auch zum Bösen. Und die sind denen eigentlich ziemlich ausgeliefert. Die Engel sind mächtiger als sie und sie sind real gegenwärtig. Und im Islam unterscheidet man zum Beispiel zwischen den persönlichen und unpersönlichen Mächten, zwischen guten und bösen Engeln und den Dämonen. Und es gibt dort auch gute und böse Tage, Wochentage. Eine Chinesin, die zum Glauben kam, erzählte, dass sie zuvor große Angst vor Geistern und Göttern hatte, ihrem Zorn und ihrer Rache, falls sie etwas Falsches getan hätte, was sie hätte beleidigen können. Und generell schreiben manche Leute auch, sehen wir auch bei zum Beispiel auch selbst im christlichen Bereich, sagen wir bei Wallfahrten, bestimmten Orten oder bestimmten Personen gewisse Macht zu. Und wie viele Menschen haben bei uns auch einen Talisman oder tragen ein Amulett, klopfen aufs Holz oder sagen das zumindest? Wie viele Menschen glauben an das Horoskop oder an den Einfluss oder die Macht der Sterne oder an irgendeine kosmische Macht? Nicht mehr an Gott, aber es ist irgendeine Macht oder Energie muss da ja sein. Und vor diesem Hintergrund zeigt uns Paulus, wer Jesus Christus in Wirklichkeit ist, was er getan hat und was das für uns als seine Jünger und seine Gemeinde bedeutet. Und Paulus zeigt uns, wer Jesus ist in Beziehung zu Gott, dem Vater, erstens. Zweitens in Beziehung zur Schöpfung und drittens in der Beziehung zu seiner Gemeinde, zum Leib Christi. Und der Wunsch des Paulus, der hier an die Kolosser schreibt, aber das ist ja Gottes Wort auch für uns, ist, dass wir diese Größe und Einzigartigkeit von Jesus Christus begreifen und auch von seinem Erlösungswerk, das unvergleichlich ist mit allem anderen, was so die Leute, ja, wo sie vielleicht suchen oder was sie antreffen. Und deswegen können wir jetzt schon sagen, eigentlich, bevor wir einsteigen, direkt in den Text, Jesus ist genug, erreicht. Und hier seht ihr Jesus Christus am Anfang, in den ersten drei Versen, in diesem Abschnitt, Jesus Christus, ewiger Gott und Schöpfer. Da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Gott ist unsichtbar, aber der Mensch hat sich schon immer danach gesehnt, Gott sehen zu können, wie es Adam und Eva, denke ich, im Paradies erlebt haben, wo Gott mit ihnen im Garten wandelte. Und das führte immer zum Götzendienst, dass sich Menschen Bilder von Gott gemacht haben, ganz konkret das Volk Israel damals mit dem goldenen Kalb. Aber diese menschliche Sehnsucht drückt zum Beispiel Philippus aus, der im Johannesevangelium im Kapitel 14 zu Jesus sagt, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns, sagt Philippus. Und dann sagt Jesus zu ihm, so lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Und sagt dann den Satz, den wir sicher alle kennen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm begegnet uns Gott ganz persönlich. Und Jesus hat dasselbe Wesen wie Gott, der Vater. Jesus ist nicht so der Jesus, den wir vielleicht aus den Jesus-Filmen oder aus irgendwelchen anderen Jesus-Darstellungen kennen, der so gebräunte, lächelnde Mann mit langen Haaren. Wir wissen ja nicht genau, wie er ausgesehen hat. Aber dieser Jesus, der Mensch wurde, ist viel größer. Er ist derselbe, der bereits vor der Schöpfung in Ewigkeit existierte. Derselbe, der hier auf die Erde kam, diese Knechtsgestalt, also wirklich sein Gott praktisch hier sich erniedrigte und Mensch wurde und schließlich am Kreuz starb und der auferstanden ist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, er ist derselbe. Aber dieser Gott ist es. Dieser Gott ist Mensch geworden, der alles geschaffen hat und der seit Ewigkeit existiert. Und er hat dasselbe Wesen wie der Vater. Und so sehen wir hier zum Beispiel im Hebräerbrief, wo der Schreiber sagt, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Er ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. In ihm begegnet uns der Vater, in ihm begegnet uns Gott, er ist selber Gottes Sohn. Und als zweites heißt es hier, und das ist jetzt, das erste war die Beziehung zum Vater, oder das Verhältnis zum Vater, zu Gott, und das zweite, das Verhältnis zur Schöpfung. Er ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, und wir kennen das ja aus dem Johannesevangelium am Anfang, weil das Wort, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Oder im Kolosserbrief heißt es ja in dem Vers 16 hier, durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Die Könige, die Herrscher, die Mächten und Gewalten, die, was wir gar nicht alles kennen und verstehen, die persönlichen oder unpersönlichen Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und das ganze Universum hat in ihm sein Ziel. Also der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt auch, Jesus ist nicht, das heißt nicht, dass Jesus geboren wurde, sondern das, was hier Paulus meint, ist die Vorrangstellung, die Jesus hat. Seine Überlegenheit über alles. Das heißt, er ist der Schöpfer. Und in ihm wurde alles geschaffen. Er hatte auch die Macht, alles zu schaffen. Ja, und zwar nicht nur das Sichtbare, auch das Unsichtbare, auch die unsichtbare Welt. Und alles wurde in ihm geschaffen und alles ist auch mit seinem Entwurf, seinem Design. Und alles existiert gemäß seinem Willen und auch nach seiner Ordnung. Und alles ist unter seiner Kontrolle. Wenn wir von Jesus reden, der auf die Erde kam als Mensch, geboren wurde und am Kreuz starb, reden wir von diesem Jesus. Wir müssen diese beiden Seiten Gottes sehen. Jesus, der Mensch geworden ist, und der ewige Gott, der die Welt geschaffen hat. Und deswegen ist Jesus über allem. Warum sollten wir dann, wenn wir Jesus kennen, für irgendetwas oder für irgendjemanden Angst haben? Warum sollten wir auf die Idee kommen, bei anderen Schutz oder Sicherheit zu suchen? Es ist nicht notwendig, dass wir Engel fürchten oder sie beschwichtigen müssen. Wir müssen auch keine Beziehung zu ihnen aufnehmen. Wir haben Jesus selbst. Wir haben Jesus selbst, den Schöpfer, der uns auch unser Leben gegeben hat und durch ihn direkten Zugang zum himmlischen Vater. Wir sind seine, wir gehören zu ihm, alle, die ihm ihr Leben gegeben haben. Und Jesus ist allmächtig, er ist über alle Macht, persönlich, unpersönlich. Und eine Sache, die wir vielleicht immer nur mit den schönen Geschichten verbinden, die wir in den Evangelien finden, die vielleicht auch im Kindergottesdienst den Kindern erzählt werden, aber die wir vielleicht manchmal gar nicht begreifen in ihrer Tiefe, wenn es dort heißt, Jesus ging über das Wasser. Jesus verwandelte Wasser in Wein. Jesus stillte einen Sturm. Jesus hat das Brot und die Fische vervielfältigt. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben und sogar Tote auferweckt. Das sind ja nicht nur schöne Geschichten. Das zeigt uns, wer Jesus ist. Wir haben es mit dem allmächtigen Gott zu tun, mit dem Schöpfer, der seine Schöpfung erhält und alles unter seiner Kontrolle hat. Und er war auch nicht einfach nur ein Werkzeug des Vaters. Wir wissen, dass die drei, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der Einheit sind, die man nicht auseinander dividieren darf und kann und soll. Und dass sie auch zusammen handeln, wobei jeder auch manchmal eine unterschiedliche Funktion haben kann. Aber er war nicht nur einfach ein Werkzeug, das der Vater eingesetzt hat, um die Welt in Gang zu setzen oder irgendetwas zu schaffen. Nein, er war selbst auch Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und dann heißt es ja auch, es wurde alles für ihn geschaffen. Und alles zu ihm hin geschaffen. Das heißt auch, dass er das Ziel und die Erfüllung und die Vollendung der Schöpfung ist. Dann heißt es auch, er war vor allem anderen da, also präexistent. Er hat keinen Anfang. Gott hat keinen Anfang. Gott ist ewig. Aber er ist der Anfang von allem, weil ohne ihn gäbe es kein Leben. Und alles besteht durch ihn. Die Schöpfung, wir wissen, dass die Schöpfung einen Anfang hat und ein Ende. Manche Wissenschaftler glauben das ja nicht, aber je mehr man das auch studiert, auch die jetzt so sich mit Astrophysik und Universum und alles Mögliche und oder was auch immer man glaubt, beschäftigen, erkennen, dass es da einen Anfang gegeben hat. Und wir wissen auch, dass die Schöpfung ein Ende hat. Und die Macht Jesu erhält die, er ordnet sie und er eint sie. Und wenn wir gestern, wer das gesehen hat, gestern Nacht, die spektakuläre Mondfinsternis, oder was war vorgestern, nicht? Wir saßen draußen auf dem Balkon und konnten das auch in Kreuzen sehen, das war wunderbar, wie Gott uns dann auch teilhaben lässt an dem, was er geschaffen hat. Ja, dass wir einfach das Nachdenken, Nachverstehen, Nachempfinden können. Und wie wunderbar er alles gemacht hat. Er, der Schöpfer, ist auch der Herr der Schöpfung. Und er ist auch der Herr aller kosmischen Kräfte. Und das ist ganz wichtig, wenn wir auch von Jesus reden mit Leuten, die ihn noch nicht kennen. Die Menschen suchen immer jemanden zum Anbeten. Und wenn sie niemanden finden, dann beten sie sich selber an, sage ich mal so. Aber heute steht oft, zumindest hier in Europa, stehen wir Menschen so stark im Zentrum und denken, der Mensch ist wieder das Größte und vielleicht auch das Wichtigste. Aber alle Menschen müssen wissen, dass dieser Jesus das Abbild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Ob sie katholisch sind, Moslem sind, Atheisten sind oder Agnostiker oder welchen Hintergrund auch sie immer haben. Alle Menschen müssen wissen, dass Jesus der Schöpfer ist. Alle Menschen müssen wissen, dass der Jesus ihr Schöpfer ist. Und es ist keine wirklich fremde Person, weil ihr habt das erlebt, die ihr ihn kennengelernt habt. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann kommen wir nach Hause zu Gott, unserem Vater. Also wenn wir das Evangelium anderen weitersagen, dann müssen wir ihnen einen großen Jesus, einen großen Christus vor Augen malen. Ich habe am Anfang ein bisschen gesagt, vielleicht hat das manche schockiert, es reicht nicht zu sagen, Jesus liebt dich. Das ist alles wahr. Aber das reicht heute nicht. Damit kann derjenige noch nicht verstehen und erfassen und ergreifen oder begreifen, wer Jesus ist. Und er kommt damit noch nicht in, er kennt, dadurch entsteht noch keine Gottesfurcht und die ist wichtig. Weil heute ist es so, dass die meisten Menschen ja denken, Gott müsste ihnen Rechenschaft geben, dass Gott klein und schwach ist oder dass man ihn anklagen kann, weil er hier und dort angeblich nicht eingegriffen hat. Und dabei sind es wir, die am Ende der Tage Gott Rechenschaft geben müssen. Natürlich stellen wir Jesus auch als den vor, der uns liebt, der auf diese Welt gekommen ist als Erlöser, als Heiland, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Aber derjenige, der ans Kreuz ging, war der Schöpfer höchstpersönlich. Der Autor des Lebens, der Leben in sich selbst hat, der Allmächtige. Und diese beiden Dinge müssen wir miteinander verbinden, wenn wir das Evangelium weitergeben an Menschen, die ihn noch nicht kennen. Im nächsten Abschnitt sehen wir, dass Jesus auch das Haupt der Gemeinde ist und der Mittler zwischen Gott und Mensch. Ich habe es hier mal in 5 Aussagen zusammengefasst, was der Text auch sagt. Und wenn ihr diese nachher mal zu Hause diesen ganzen Abschnitt nachlesen wollt, diese Verse 15 bis 23, dann werdet ihr merken, dass da noch viel mehr drin steht. Er ist das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens und Gott hat durch ihn alles mit sich versöhnt, durch seinen Tod am Kreuz. Wenn es heißt, dass Gott, hier ist auch das Haupt der Gemeinde ist, dann heißt das auch, dass er der Chef ist, dass er regiert, dass er auch uns Anweisungen gibt, uns anleitet, uns auch befähigt. Ich kann gar nicht auf alle einzelnen Details eingehen, die wir hier haben, weil dann würde die Predigt wahrscheinlich 2 Stunden dauern oder länger. Aber wir verstehen, was heißt, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und auch, ich möchte noch auf den 4. Punkt eingehen, in ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens. Denn hier ist es so, das hat ganz stark und sehr stark mit den Kolossern zu tun und das hat auch was mit uns heute zu tun. Denn damals, die Griechen glaubten, wie heute auch viel im postmodernen Denken ist, dass die ganze Wahrheit kann nicht in einer Person oder in einer Sache liegen. Die Griechen waren prinzipiell synkretistisch, die hatten auch viele Götter. Und das war so ihr Ideal. Ja? Die hatten einen Gott hierfür, einen anderen Gott dafür und so weiter. Und das heißt, Gott kann sich nicht in einer Person oder in einer Religion ausschließlich ausdrücken. Es muss eine Kombination, eine Mischung von verschiedenen Weltanschauungen und Religionen sein. Und die falschen Lehrer sagten, Jesus ist eine große Offenbarung Gottes, aber nicht, er ist nicht die einzige. In ihm wohnt nicht die ganze Fülle Gottes. Nur ein Teil ist göttlich. Und das klingt euch vielleicht ein bisschen vertraut, wie viele Menschen heute auch denken. Zum Beispiel, es gibt nichts Absolutes. Es gibt keine absolute Wahrheit. Oder dass man in jeder Religion etwas Göttliches findet oder von Gott. Oder manche sagen vielleicht, alle glauben wir doch letztendlich an denselben Gott, der sich nur unterschiedlich mitteilt. Oder, was wir auch hören, der eine sagt, ja, Jesus ist der Weg für die Christen und Mohammed oder Allah ist es für die Moslems und Buddha für die Buddhisten und was es noch alles sonst gibt. Und Paulus lässt uns hier ganz klar sehen, dass Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus gewohnt hat. Und betont das auch mehrfach hier im Kolosserbrief, aber nicht nur hier. Und dass wir alles in Christus haben, dass uns nichts fehlt, dass wir auch nicht woanders hingehen müssen, woanders suchen. Und ich denke, das ist eine ganz große Gewissheit, eine ganz große Sicherheit auch, die das uns gibt. Denn die Kolosser waren ziemlich verunsichert. Also die göttliche Fülle ist nicht die Summe aller Religionen oder Weltanschauungen, sondern die göttliche Fülle wohnt in Jesus Christus und zwar nur in ihm. Es gibt nur einen Gott, es gibt auch nur eine Wahrheit und alles andere ist Lüge. Das heißt auch, dass sich Gott selbst in Christus uns in seiner ganzen Fülle offenbart. Zum Beispiel sagt Paulus im Kapitel 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Im Vers 10 sagt er, und ihr, also Kapitel 2, Vers 10 sagt, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Und dann sagt er dazu, extra für die Kolosser, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Und im ersten Johannesbrief, kennt ihr aus dem ersten Kapitel, was Johannes schreibt, wir haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Also wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, wenn wir ihn angenommen haben, als unseren Herrn und Heiland, dann haben wir mit ihm alles gewonnen. Es gibt nichts auf dieser Welt oder in der Ewigkeit, was wir noch dazu gewinnen können. Weil auch die ganze Schöpfung ja seine ist. Und dann sagt hier Paulus, Gott hat durch ihn alles mit sich versöhnt, durch seinen Tod am Kreuz, dass er Frieden gemacht hat. Und dieses Wort versöhnen im Griechischen hat die Bedeutung, zum einen etwas in die richtige Ordnung bringen, dass alles wieder so ist, wie es sich gehört. Aber auch bedeutet auch etwas total anderes zu machen, etwas Neues oder etwas durch das eine durch etwas andere zu ersetzen. Und damals, und vielleicht ist das hier in anderen Weltregionen auch so, vielleicht nicht so stark hier in Europa, in damalige Zeit, die Leute haben schon irgendwie eine Distanz zu Gott trotzdem gespürt und haben auch irgendwie diese Distanz, irgendwie diesen Abgrund, was auch immer, zu überbrücken. Und die Religion oder Weltanschauung, die es damals gab, versprachen das auch. Die hatten auch ein Heilsversprechen. Der christliche Glaube ist nicht das einzige Heilsversprechen in dieser Welt. Die Frage ist, ob er wahr ist oder ob die anderen wahr sind. Und sie versprachen auch, dass du dich mit dem Göttlichen wieder versöhnen kannst. Aber wir wissen, und das sagt auch hier Paulus, dass Gott diesen Frieden ausschließlich allein durch Jesus Christus machte. Durch seinen Tod am Kreuz, wo er an unserer Stelle gestorben ist und wo er mit sich, Gott mit sich alle Sachen versöhnt hat. Und wie es heißt, die auf der Erde und die im Himmel sind. Das heißt, nicht die menschliche Anstrengung, der menschliche Versuch, irgendetwas hier wieder in Ordnung zu bringen, hatte Erfolg, sondern Gott selbst hat vollständig die Situation des Menschen verändert. In Jesus hat Gott den Krieg, der zwischen ihm und der Menschheit bestand, beendet. Er hat ein generelles Friedensangebot an alle Menschen gemacht. Es ist das Ende der Feindschaft zwischen Gott und Mensch. Und so das Wort Friede hier wirklich in diesem Sinne bedeutet, dass Gott ein Machtwort gesprochen hat. Es soll Friede sein zwischen mir und den Menschen. Und daher ist Gott nicht mehr gegen uns, sondern er zieht sich uns zu sich durch seine Liebe. Weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Weil er unsere Stelle, unseren Platz eingenommen hat. Weil er unsere Strafe getragen hat. So brauchen wir auch keine anderen Personen, Engel oder Mächte, Kräfte als Mittler zwischen Gott und Mensch, weil Jesus der Mittler ist und er ist der Einzige. Wie können wir denn Frieden finden mit Gott? Wer vergibt mir meine Schuld? Wer versöhnt mich mit Gott? Gott selbst hat es getan. Gott hat diesen Frieden durch das Blut seines Sohnes gemacht, der am Kreuz gestorben ist. Und wenn hier einer heute Morgen ist, der vielleicht schon lange hier ist und das auch vielleicht auch schon gehört hat oder ganz neu ist und für den das total neu ist. Und vielleicht bist du mit diesen Fragen heute Morgen gekommen und hast gefragt, ja, wer ist denn ein Mächtiger oder wer ist denn wem kann ich mich denn wenden, wenn ich Hilfe brauche? Wer gibt mir denn Sicherheit? Und das jetzt nicht nur für die praktischen Fragen des Lebens, sondern für alle Ewigkeit. Wenn du es brauchst, dass du dich mit Gott versöhnst, dann hör doch, was Gott dir sagt. Ich habe Frieden gemacht. Tu Buße, kehr zu mir um. Nimm das an, was ich für dich getan habe. Dass ich am Kreuz für dich gestorben bin. Ich möchte dir deine Schuld vergeben und dir ein neues Leben schenken. Hier habe ich den Vers aus dem ersten Johannesbrief im Kapitel 2 aufgeschrieben, dass Christus unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen hat. Er hat sie gesühnt. Und sein Tod am Kreuz war, wie vorher schon gesagt, der Tod dessen, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, der der Schöpfer ist, des geliebten Sohnes Gottes. Er hat uns versöhnt. Und er hat die Sünde besiegt, hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und hat damit die Grundlage geschaffen für die Befreiung der ganzen Schöpfung. Und wieder sehen wir, wie groß ist Jesus. Wie groß ist Jesus? Gibt es jemand Größeren? Und als letztes, Jesus Christus ist der Versöhner und auch der Vollender unseres Glaubens. Hier wird Paulus, wendet das, was er jetzt allgemein gesagt hat, auf die Kolosser an. Er hat euch durch seinen Tod versöhnt, weil ihr habt dem Evangelium geglaubt und Jesus euer Vertrauen, euer Leben geschenkt. Und er sagt, er wird uns heilig und untadelig und unanklagbar vor Gott hinstellen. Und Paulus sieht das so in diesen drei Etappen. Er sagt ja, in früherer Zeit wart ihr, bevor ihr Christus kennengelernt habt, bevor ihr ja das Evangelium gehört und verstanden und geglaubt habt, da wart ihr Feinde Gottes, da wart ihr Fremde. Und das hat sich gezeigt in eurem bösen Werk, in euren bösen Taten. Ihr habt gegen Gott rebelliert und gegen seine Gebote. Jetzt, wo ihr ihn kennt, seid ihr nach Hause gekommen. Eure Beziehung zu Gott hat sich total verändert, wurde vollständig auf den Kopf gestellt und jetzt habt ihr Frieden. Und dann macht er den Blick in die Zukunft und sagt, und am Ende werden wir alle heilig, untadelig vor Gott stehen und niemand wird irgendetwas gegen uns sagen können. Wie groß ist Jesus? Wie groß ist sein Werk am Kreuz? Er hat uns versöhnt durch seinen Tod und er wird uns so heilig, untadelig und klagbar vor Gott hinstellen. Und hier im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, heißt es ja, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Und das ist ein Grund für Paulus, jetzt den Kolossern zu sagen, jetzt hört mal, bei euch sind ein paar Irrlehrer unterwegs, die erzählen euch Blödsinn, Lügen. Glaubt denen nicht, sondern bleibt gegründet in Christus. Bleibt fest in eurem Glauben. Hart aus. Und gebt die Hoffnung des Evangeliums nicht auf. Bleibt dran. Lasst euch nicht was vormachen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Jesus genügt. Jesus reicht. Er hält die ganze Welt und unser Leben in seiner Hand und wir brauchen uns vor nichts und niemanden zu fürchten. In ihm haben wir das Leben und alles, was wir brauchen. Vertrauen wir ihm allein. Suchen wir ihn. Lasst uns für ihn leben. Verkündigen wir ihn und preisen wir ihn. Ich möchte schließen mit einem Vers aus dem Römerbrief. Oh, jetzt habe ich das ausgemacht, glaube ich. Kriegen wir das hin? Entschuldigung. Das war die falsche Taste. Genau. Dort heißt es, alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.